Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Alright, das sollte soweit funktioniert haben. Ein altbekanntes Gesicht seht ihr, die JV Cards. Hello. Freut mich, für diese Folge am Start zu sein. Der Dennis und der Markus sind in Sommerpause. Somit darf ich eine Podcast-Folge von den beiden übernehmen und habe mir einen wunderschönen, interessanten jungen Mann ausgesucht für meine Podcast-Folge. Und ich würde mal sagen, der junge Mann darf sich einmal selbst vorstellen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Also ich bin bekannt auf YouTube und Instagram als Melma. Also mein Name ist Matthias. Melma kommt daher, weil unser YouTube-Kanal, der setzt sich aus dem Vornamen von meinem Sohn, mit dem ich den Kanal zusammen mache, Melvin, und dann Matthias zusammen. Und deswegen, also wir sind jetzt ungefähr seit dem ersten Lockdown auf YouTube aktiv und auf Instagram. Das neue Tool haben wir vor uns entdeckt seit einem Monat. Und da sind wir jetzt dann auch aktiv und posten ein paar nette Bildchen.
Sehr schön. Da kommen wir auf jeden Fall nachher noch mal kurz eine Runde zurück zu deinem YouTube-Channel. Da hätte ich die ein oder andere Frage auf jeden Fall. Aber ich habe gehört, du hättest uns noch was Kleines mitgebracht.
Ja, geht schon los.
Geht schon los.
Du hast sprich zu Ende.
Du hast da jemanden getroffen und da hast du was Kleines mitgebracht.
Yes, go ahead. Also ich spiele mal ab.
Hey, hier ist Bugs Bunny. Liebe Grüße von der Comic-Con aus Dortmund. Aber ich finde, ihr solltet nicht nur Basketballkarten sammeln, sondern ihr solltet euch mal richtig in Form bringen. Denn ein Geheimnis: Ich will euch für Space Jam 3 als Basketballspieler. Also seid bitte ganz fleißig und bringt euch in Form. Wie gesagt, im Hören hilft natürlich auch. Tschüss. Hallo.
Sehr, 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 sehr cool. Darfst kurz was dazu sagen?
Ja, das stimmt, ja. Nee, das ist noch das ist ja noch eins der Hobbys, weil wir machen ja auch noch so ein bisschen Real-Life-Content. Also wir machen ja auch manchmal Stadion-Vlogs, da hauptsächlich Bayern München, weil wir aus der Nähe von München kommen. Und dann gehen wir auch noch manchmal auf solche Events wie die Comic-Con und dann treffen wir den allerechten Bugs Bunny höchstpersönlich.
Den allerechten Bugs Bunny. Ich finde, das war sehr, sehr, sehr passend auch zu einer Thematik, die ich mir für heute ausgesucht habe, um da nochmal gerade ein bisschen drauf zurückzukommen. Und zwar, ich habe in der letzten Podcast-Folge, wo es um mich ging, sehr, sehr, sehr viel gezeigt. Das möchte ich heute tatsächlich auch tun. Trotz allem möchte ich mir immer vor Augen halten, dass die Leute erstmal hören, bevor sie sehen. Also werden wir versuchen, alles, was gezeigt wird, in irgendeiner Form gut zu umschreiben. Ich denke, das sollte auch auf jeden Fall funktionieren. Da beginne ich doch gerade mal mit meinem Hintergrund. Wer es noch nicht sehen kann, es hängen drei Jerseys hinter mir. Und zwar einmal das Space Jam Toon Squad Jersey. Und die anderen beiden Jerseys sind von einem Meet and Greet, das ich hatte mit einem Footballspieler, wo wir dann nachher nochmal drauf zurückkommen. Dann würde ich auch einfach mal sagen, starten wir mit unserem ersten Thema. Fangen wir mal mit Space Jam an. Ja. Unser Altersunterschied ist da ein bisschen. Man sieht es nicht wirklich, aber ein bisschen. Du hast Space Jam wahrscheinlich noch in deiner Blütezeit des Lebens, in deiner Jugend gesehen, gefühlt. Ja. Und ich war da gerade mal, als der Film rausgekommen ist, ich glaube 4 Jahre alt oder 5. Und habe somit eher Bugs Bunny gefeiert, anstatt Michael Jordan in dem Film. Trotzdem hat meine Begeisterung über die Jahre nicht nachgelassen. Und ich habe mich wirklich sehr in diesen Film und auch in diesen Basketballspieler verliebt. Daher habe ich da auch einiges gesammelt in verschiedene Richtungen. Wir haben gerade eben schon mal kurz drüber geredet. Das hat ja mit Kellogg's damals schon angefangen. Ich hoffe, man sieht das. Ich muss mal kurz switchen. Das waren diese Wackelkartenbilder von Kellogg's. Die konnte es, glaube ich, gab es auch 8 Stück oder so, die man sammeln konnte. Somit hat man in, glaube ich, den jungen Jahren auch gerne mal angefangen, etwas zu sammeln, wenn es die Sachen dann in Kellogg's, Flocken, Kellogg's-Packungen gab. Wie war das bei dir? Wie bist du zu Space Jam gekommen?
Ja, also ja, ich habe mit den Dinosauriern als erstes getradet und dann dazu bin ich dann gekommen. Bei mir war das ganz klassisch, als Kind, da hat man ja diese Sticker-Alben gesammelt, also da war ich immer ganz vorne mit dabei, da hatte ich echt immer mega Spaß dran. Da habe ich auch noch getradet, da kommen wir dann auch noch dazu, das habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt. Und dann irgendwann mal, das war mit den Upper Decks, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, das war das Lustige in der Folge von Lou Richter, als der über Jump Run geredet hat, da haben die ja immer Werbung für diese Upper Deck Sammelkarten gemacht. Das waren dann so klassische Folder, wo du die Karten reinstecken konntest. Und damit habe ich dann so richtig mit den Sammelkarten dann damit angefangen. Also das waren die reinen Basketballkarten. Man muss ja sagen, lustigerweise waren die damals auf Deutsch und Englisch. Mhm. Aber da habe ich dann richtig reingesuchtet und habe mir das dann alles gekauft. Und dann später, während dem Studium, da war ich dann in Freiburg und da gab es einen richtig coolen Laden. Da gab es dann auch US-Sammelkarten, natürlich zu horrenden Preisen. Die konnte ich mir dann nicht leisten. Aber da habe ich dann so ein paar Sachen auch gezogen, unter anderem Jason Kidd-Rookie-Karte und Kevin Garnett-Rookie-Karte. Und die haben mich dann mein ganzes Leben begleitet und die habe ich jetzt vor kurzem erst zum Grading geschickt.
Das ist sehr cool, wenn du da wirklich noch was aus der alten Sammlung hast und das dann auch noch graden lässt. Was denkst du, wie es zurückkommt?
Ich habe schon zurückbekommen. Also sowohl Kevin als auch Jason Kidd haben noch eine 9 bekommen. Also ich habe gut auf die Sache aufgepasst, obwohl es echt verschiedene Umzüge mitgemacht habe, habe ich schon damals auf die Dinger dann gut aufgepasst. Aber da wusste ich noch nicht, dass es da irgendwas mit Grading oder sonst noch sowas gab, sondern weil die Packs damals für mich eine emotionale Bedeutung hatten, weil ich echt riesen NBA-Fan war und deswegen habe ich da echt immer gut aufgepasst, habe das dann in so kleine Sammeldöschen reingepackt und sie gehütet wie mein Augapfel.
Das ist sehr gut, sehr gut. Also ich bin immer noch meiner Oma sehr dankbar, dass meine Oma das für mich getan hat, in meinen jungen Jahren auch. Meine ganzen Pokémon-Karten habe ich auch immer noch von First Editions, alle möglichen Sets, die rausgekommen sind von Anfang an. Also alles.
Aber alles du hast die First Edition als First Edition damals, als sie rauskam, gekauft.
Ich habe die First Edition, als sie damals als First Edition rauskam, habe ich die gekauft bekommen, denke ich mal. Ja.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, mein Sohnemann, der ist der Pokémon-Spezialist von uns beiden. Und der ist ja auch immer auf First Edition Hand, aber da war er noch nicht am Start. Also bist du ein echter OG, das ist natürlich gut.
Ich glaube, ich habe so das perfekte Alter gehabt, als Pokémon-Karten rausgekommen sind, um es zu sammeln. Also bei uns war es zwar auch, wir hatten die mit dabei auf dem Schulhof, wir haben auch getauscht und getradet, aber ich muss sagen, ich bin da auch damals schon mit meinen Gefrierboxen von der Oma mit den Karten drin auf den Schulhof gekommen und hatte auch um alle Karten Sleeves drum gehabt, wo alle anderen ein bisschen anders waren und die robust einfach mal in die Hosentasche gesteckt haben oder ja, aber ich glaube, ich habe da eine gute Zeit miterlebt, was das Trading Cards Game auf dem Schulhof noch betrifft, aber wir haben es ehrlich gesagt, haben wir Pokémon nie gespielt, wir haben es einfach gesammelt. Ja.
Okay. Aber das heißt, war das dann dein Einstieg in Sammelkarten oder war da aber noch was anderes davor?
Auf jeden Fall Fußballsticker. Fußballsticker, Panini-Sticker war wie zur WM, zur EM, egal. Also da war ich richtig gut dabei. Also da habe ich auch bestimmt das ein oder andere Heft wirklich voll bekommen. Ja.
Okay. Ich weiß nicht, mit dem Pokémon hatte ich so ein Come-to-Jesus-Moment, weil also mein Sohn hat das ja im Kindergarten angefangen und dann war das ja so irgendwie Sammeln und Hauptsache hier. Und für ihn war das dann immer so, der hat ja nur sich die Zahlen angeguckt und je höher sozusagen der Kartenwert war, umso besser war die Karte und wenn die halt schön aussah. Und wir haben die auch mit zum Strand genommen und haben dann Pokémon gespielt und so. Und dann hat er so seine eigene Rechenart, wann er gewinnt, also komischerweise hat er immer gewonnen, ja. Also wenn du die Regeln mitmachst. Und dann irgendwann mal, als dann dieser Pokémon-Hype losging mit Logan Paul und so weiter und die dann da alle diese Breaks gemacht haben, dann habe ich mir das mal durch Zufall angeguckt, habe dann gesehen, was die Karten wert sind. Und da ist mir richtig heiß und kalt geworden, weil dann habe ich mir die Karten angeguckt, die er hatte. Und da waren dann echt ein paar Bretter dabei, aber die sahen natürlich aus wie einmal durch den Schredder gezogen. Und ab dem Moment war ich dann auch bei ihm bei Pokémon mit aktiv drin.
Da warst du dann aber auch hinterher und hast geguckt, dass er wenigstens Sleeves und Toploader benutzt bei den, obwohl, wenn er jetzt ja dann mehr, sag ich mal, auch selbst auf YouTube aktiv ist und sich Logan Paul oder keine Ahnung, wer noch im Pokémon-Bereich sich anschaut, ich denke mal, dann hat er wahrscheinlich jetzt eher das Wertgefühl für das, was er vorher nur zum Spielen benutzt hat.
Ja, jetzt ist er absolut dahinter. Jetzt ist fast schon ein bisschen zu viel. Ja, das ist ja so ein bisschen Phänomen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das manchmal so ein bisschen schade. Also bei Pokémon, da kannst du ja, also das machen ja diese amerikanischen YouTuber, die machen ja immer dieses Bing und Kaching und das ist die Karte wert. Und dann denke ich mir immer, das ist ja eigentlich nicht so Ziel des Sammelns irgendwie so, sondern das ist halt bei den Sportarten irgendwie oder Sportkarten so ein bisschen anders. Du findest das Team gut, du findest den Spieler gut, du hast da irgendwie so einen Bezug, habe ich ja dann bei dir gesehen mit den Raptors und so weiter. Also das ist ja dann, da hast du ja mehr so eine emotionale Bindung, dann kannst du es ja nicht sagen. Also weißt, bei irgendeiner One-of-One flippen wir alle immer völlig aus, aber die gibt es ja nur einmal, was ist das Ding dann wert? Ja, dann sich da irgendwie ranzunähern und nur zu diskutieren, was die Karte wert ist, finde ich dann manchmal ein bisschen schade. Aber jetzt ist er, jetzt wird gesleeved und gemacht und getan. Und bei den besonders wertvollen, wenn die Fingerchen zittrig werden, dann muss ich das machen.
Okay. Aber gut, wenigstens hat er daraus gelernt. Aber ich kann auf jeden Fall das verstehen, dass irgendwann selbst bei den jüngeren Leuten nur noch der Profit in dem Sinne vorgespielt wird von gewissen YouTubern oder auch Streamern. Eine sehr gute Freundin von mir hat auch eine Tochter, die Pokémon-Karten sammelt. Und da bin ich so ein bisschen hinterher und habe immer gesagt, sie soll sich mal Sleeves kaufen oder mal Toploader kaufen oder habe ihr von mir auch was abgegeben. Aber der Sinn dahinter ist noch gar nicht so genau da. Man sieht sehr viel und hat sehr viele Impulse, glaube ich, von den ganzen Streamern. Und gerade als junger Mensch kannst du das, glaube ich, gar nicht filtern oder irgendwo hinstecken. Was mache ich hier eigentlich gerade mit den Karten? Mache ich die nur auf, um irgendwas zu ziehen, was eventuell gut ist? Oder habe ich da noch ein bisschen Spaß dran? Also da bin ich auf jeden Fall voll bei dir und kann ich auch nachvollziehen, dass das vielleicht nicht ganz so schön ist, aber so ist es bei uns im Prinzip auch mit NBA-Karten aufrippen. Also ich bin persönlich eine Person, die fast nur Einzelkarten kauft. Also das macht für mich am meisten Sinn. Wenn ich eine Karte haben will und ich die auf dem Markt sehe, dann kann ich mir sie kaufen. Dann muss ich dafür nicht 400, 500, 600 Euro für verschiedene Boxen ausgeben, um dann vielleicht eine minimale Chance zu haben, diese besagte Karte zu ziehen. Natürlich ist alles immer eine Frage des Budget. Wie viel hat man? Wie viel kann man ausgeben? Aber ich finde, gerade so ist es ein bisschen einfacher, in dem Hobby, glaube ich, Bestand zu bleiben, wenn man sagt, okay, ich lasse jetzt vielleicht mal den ein oder anderen Break weg oder die ein oder andere Box weg und spare auf meine Karte, die ich unbedingt haben möchte. So, ja. Wir beide haben uns tatsächlich kennengelernt bei Breaks. Ja, wir haben uns da im Chat kennengelernt und war auf jeden Fall ultra lustig, hat direkt gevibed zwischen uns beiden, hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, gerne wieder. Da gebe ich dir einfach mal das Wort. Was sagst du zu Breaken, Einzelkarten, Personal Breaks? Was ist da dein Gebiet?
Ja, also mich hat mal ein bekannter Twitcher ein Irrer genannt, weil also wir sind echt überall, also wir machen alles und nichts im Prinzip, also wir haben schon echt viele Sachen gemacht, also in dieses Thema, oder ich fange mal so chronologisch an, ja, das ist dann ganz interessant, also als mein Sohn dann so im Pokémon und richtig dann da drin war, habe ich mich dann da auch mit auseinandergesetzt, weil trotz meines biblischen Alters immer Kindskopf geblieben. Und dann sind wir mal in so verschiedene Breaks rein, wenn die irgendwelche First Edition Packs aufgemacht haben in diesen Breaks. Und da hat er die Sucht mit den Breaks angefangen, weil wir waren auch einmal da Da muss man auch einen Shoutout geben, weil der hat das echt gut gemacht. Butti mit Bushido. Mit Bushido habe ich auch ein bisschen Historie beruflicherseits gehabt. Und witzigerweise haben wir dann auch einen guten Pull gemacht. Das hat dann echt Spaß gemacht. So bin ich dann da ein bisschen reingekommen. Und jetzt, ja, wie du ja weißt, bin ich ja des Öfteren bei den üblichen Verdächtigen in den Breaks mit dabei versuche da manchmal auch ein bisschen auf Stimmung zu machen. Das macht echt Spaß. Also ich finde es auch gut. Ich finde es auch super, dass die Jungs das, es sind ja hauptsächlich Jungs, das anbieten. Ich finde auch gut, dass sie das in Deutschland machen.
Du darfst gerne Namen nennen, du darfst den Jungs gerne einen Shoutout
nennen. Ja, die sind ja hier bekannt, also Herr Ripper und Herr Rips, wie ich sie immer nenne, die sind natürlich da die üblichen Bekannten. Dann natürlich die Push-Dich-Jungs, da sieht man mich auch öfter. Und jetzt war ich ja auch bei Markus mal mit dabei, habe das berühmte Nickname-Dropping mal angefangen. Ja. Das war dann auch echt witzig, also hat auch Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich auch dich getroffen und lustigerweise, also man kriegt ja immer, wenn man was zieht und mal Glück hat, ja, oh, und ich darf nicht Gaming Couch vergessen, also Gaming Couch auch sehr stabiler Typ und auch, der macht das auch gut, mit dem habe ich auch schon ein paar Box-Battles gemacht, das ist auch ganz lustig. Ja, und auf jeden Fall, man wird ja dann immer mal so im Chat angeschrieben, ich brauche die unbedingt und hier und so und da sind ja die Männer etwas forscher und so weiter und ich habe ja wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube in der vierten Klasse den letzten Trade gemacht und dann damit meine Karriere beendet erklärt, bis du da kamst. Und da hast du echt irgendwie da einen Nerv getroffen. Dann habe ich mir auch hier deinen Podcast angeschaut, also hier auf YouTube. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wer da mit so viel Passion und so weiter dann dabei sind, da will ich mich nicht zieren. Und habe dann einen Trade klar gemacht und seitdem sind ja schon mal die eine oder andere Karte zwischen uns hergegangen.
Ja. Das stimmt, ja. Wir machen das, glaube ich, ganz gut miteinander. Also auf jeden Fall danke mal, dass ich der erste Trade nach keine Ahnung wie vielen Jahren war, dass ich dich da überzeugen konnte.
Ewig.
Mit meinem ewig. Charme, dir die Scotty Barnes abzuluxen.
Ja. Aber machst du selber auch Boxen? Oder bist du sozusagen nur jetzt auf Single-Karten-Hand? Weil du hast ja mal gesagt, du hast mal Boxen und Breaks mitgemacht. Wie ist es denn bei dir?
Also gestartet habe ich tatsächlich mit rein Breaks. Also ich habe mich wirklich in Breaks reingeschmissen und habe da ultra viel Geld verloren. Ich habe einfach kein Glück. Also Breaks ist bei mir wirklich so, dass der Breaker auch selbst schon sagt, scheiße, da hast du echt wieder gar kein Glück gehabt. So.
Okay.
Also, da könnte ich dir noch nicht mal eine Karte nennen, die ich in den 4 Monaten, wo ich da in Breaks rein investiert habe, irgendwie gezogen habe. Nee, keine Boxen. Einzige.
Und Boxen und Packs selber?
Boxen, ja, auf jeden Fall. Also das kam dann so nach dem Breaken, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich möchte jetzt auch irgendwas breaken. Ich möchte auch gucken, ob ich das und das ziehen kann, was der und der gezogen hat. Ich muss sagen, ich habe am Anfang sehr viele amerikanische YouTuber gesehen, wie Pac-Man und so, die alles eigentlich gerippt haben, was gerade auf den Markt gekommen ist. Und sowas fixt natürlich ultra an und man will es auch mal probieren. Den ersten Schock habe ich eigentlich gekriegt, als ich mir damals die Crown Royale Box gekauft habe und die kam an und die ist einfach so groß wie ein Feuerzeug. Und für das Geld, die hat mich 400 Euro damals gekostet und ich dachte, da kommt wenigstens so eine Box an, dass du irgendwas in der Hand hast, aber da ist so, okay, das ist different. Ich bin halt ein Sparfuchs im Hobby, beziehungsweise ich habe einfach meine Finanzen unter Kontrolle. Ich weiß bis zu einem gewissen Punkt, wann ich was noch ausgeben kann und wann nicht. Und ich habe mir da ein Limit gesetzt und bei dem Limit bleibe ich auch, weil es gibt so viele Leute, die sich vielleicht überhaspeln in einem Hobby und über ihre Verhältnisse das Hobby leben. Und das sollte meiner Meinung nach nicht passieren. Daher immer straight Limit setzen und da passt halt das Einzelkarten kaufen am besten. Also ja, Boxen zwischendrin. Ich habe jetzt eine UFC-Hobbybox aufgemacht. Die war ganz anständig. Da hast du auch wenigstens, sag ich mal, für die 300 Euro was gekriegt. Ich hatte, glaube ich, 5 Numbered-Karten, 2 Autogramme. 3 Tree-Color-Karten und ja, da fragst du dich dann, wird es so ein Produkt geben in Richtung NBA, weil du hast ja mittlerweile schon gar nicht mehr ein Autogramm garantiert. Also es wird immer schwerer, finde ich, was so das NBA-Produkt betrifft.
Ja, die Preise sind schon ordentlich, aber dann frage ich dich jetzt mal, wo bleibt denn da der Content auf Instagram, wenn du solche Boxen aufmachst und behältst es nur für dich? Was ist da die Entschuldigung?
Letzte Woche war ich krank.
Du musstest zum Trösten die Box aufmachen.
Jetzt muss ich sogar schon weinen, ich habe was im Auge. Habe tatsächlich die UFC-Box alleine gerippt. Ich wollte mich das Wochenende davor eigentlich noch mit ein paar Jungs aus dem Hobby treffen und das dort gemeinsam mit denen rippen. Und der Ruven war dann so nett gewesen, hat sie mir nach Hause geschickt. Und in meinem Krankheitsfrust habe ich die dann auch direkt 2 Minuten, nachdem die angekommen ist, gerippt. Also da gab es auch irgendwie gar keine Möglichkeit, gar keine Chance irgendwie, ein Video zu machen oder sowas. Also da war ich einfach wirklich nur heiß drauf, das Produkt zu rippen und einfach mal zu öffnen. Bei UFC hatte ich vorher jetzt mal noch nicht gehabt.
Das Gefühl kenne ich gar nicht mehr. Also wir zeigen ja auch immer, also wir machen auch immer Boxen auf unserem Kanal auf. Mhm. Und das ist dann immer so die Rechtfertigung, dann auch noch zusätzlich sich selber Boxen zu kaufen. Also mein Sohn hat mich da schon immer gut im Griff, weil der kommt dann und sagt, du, hier kommt auch ein neues Pokémon-Set raus. Wir brauchen ja mal wieder richtig guten Content für unseren Kanal. Willst du da mal nicht reingehen und gucken, wie das dann da ist? Aber wir kombinieren das dann immer so ein bisschen mit Geburtstagen und so weiter. Aber er staubt schon noch die ein oder andere Box ab.
Weil der Papa auch Bock hat zu rippen.
Ja, das ist ja eigentlich immer ganz cool. Also wir haben ja unseren Kanal so ein bisschen entwickelt. So, wir haben ja mal ganz klassisch angefangen, so... Das ist sicher. Also wir haben so ein bisschen FIFA gespielt und Fortnite. Und wir haben ja alle Todsünden begangen, die man mit so einem Kanal machen kann. Nämlich wir springen immer so hin und her und da findet ja mal alles statt, was ihr auch gesagt habt. Dann kommt mal wieder ein Stadion-Vlog oder wir sind so irgendwo unterwegs. Und deswegen haben wir da nie so eine Stammzuseherschaft. Aber wir machen das halt eher, worauf wir Bock haben. Also der Kanal, den haben wir... Also es war fast schon eine erzieherische Maßnahme, den habe ich gegründet, weil ich gesagt habe, wir hängen nicht nur vor YouTube, sondern jetzt müssen wir mal im Lockdown aktiv werden. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt setzen wir uns technisch damit auseinander. Und dann habe ich mich mit Videoschnitt und so weiter und allem beschäftigt. Also ist immer noch nicht gut, aber man kann sich so durchwurschteln. Und deswegen, ja,
geht das. Du darfst gerne mal deinen YouTube-Kanal nennen. Ich glaube, das hat man da
ganz gemacht. Ganz easy. Mel, Leerzeichen, Ma. Und dann mittlerweile haben wir alle, da gibt es irgendwelche südamerikanischen Amateur-Hip-Hopper, die haben wir mittlerweile von der Suchliste in Deutschland verdrängt. Jetzt tauchen wir oben auf. Also, sehr gut. Man sollte nicht zu viel erwarten. Man kann da gerne mal reinschauen, wenn man mal 5 Minuten Zeit hat, dann kann man sich mal ein Böckschen oder irgendwas angucken, dann kann man sich ein bisschen die Zeit vertreiben und vielleicht motiviert es ja manche selber aktiv zu werden.
Ich finde, das ist immer die Hauptsache, wenn man eine Message mitgibt, dass jemand anderes eventuell Bock hat, auch in dem Hobby so Fuß zu fassen, dann machst du auch alles richtig. Also dann hast du auch alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet.
Ja, hier los.
Um mich herum, da müssen wir wieder ganz viel umschreiben. Ich hoffe, das kriegen wir beide hin. Wo wir eben bei Space Jam waren, wollte ich bei dem Thema auf jeden Fall nochmal einsteigen, weil ich finde, das ist, ein Thema, wo man mit Basketballkarten wie auch mit Schuhen und Film irgendwie verschiedene Genres zusammenbringt oder auch verschiedene Sammler zusammenbringt. Und da mein kleiner Sneaker-Talk beim letzten Mal doch recht gut angekommen ist, habe ich mir noch mal ein paar Schuhe ausgesucht. Ich glaube, du bist auch so ein kleiner Sneaker-Head.
Woher weißt du das?
Das hat mir Tweaky gezwitschert. Und, okay.
Sehr gut.
Ja, so bin ich auch, sag ich mal, noch ein bisschen mehr auf dich aufmerksam geworden, weil wir, glaube ich, bei Markus war das in dem Stream, wo du beim Break mitgemacht hattest, da haben wir irgendwann mit dem ganzen Raten, mit deinen ganzen Nicknames, sind wir dann irgendwann auf Schuhe gekommen und Sneakerkarten und dann hast du verraten, dass du hier auch ein kleiner Sneakerhead bist.
Ja, ein ganz kleiner Sneakerhead, ja, bin ich auch, ja.
Ich bin mir fast sicher, dass deine Kollektion breiter gefächert ist als meine jetzt mittlerweile noch. Ich glaube,
ja, deine ist ja sehr visibel. Also an alle Podcast-Hörer, was sieht man? Ja, also man sieht natürlich eine sehr adrette junge Dame. Dann die Jerseys, die sie beschrieben hat, wobei ich das Tune Squad da schon sehr, sehr neidisch bin. Deswegen, also ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, da nicht schon irgendwas anzubieten. Aber sie sitzt vor einer Wand von Sneaker-Kartons, was ich sehr beeindruckend finde, weil da habe ich mich zu Hause nicht durchsetzen können mit meiner Sneaker-Sammlung, weil die musste ich auslagern. Also die ist mittlerweile jetzt an einem so einem Mietlager drin und da lagern dann meine Schuhe, ich weiß gar nicht, sind mehrere hundert, weil auch da kann ich mich schlecht trennen, da habe ich ja schon von dir gehört, du bist da besser im Treten, aber komm jetzt, zeig mal dein Schätzchen.
Ich zeig mal mein Schätzchen. Okay, wir fangen einfach mal mit dem Space Jam Klassiker an, den Schuh, den, glaube ich, damals jeder haben wollte. Ich habe von dem tatsächlich nur die Neuauflage.
Okay.
Vielleicht hast du ja noch eine andere.
Ja.
Zeigen wir mal das gute Stück.
Sehr schönes Ding, ja.
Das ist ein Elva Jordan, den ihr seht. Das ist die Space Jam Edition. Das ist der Schuh, den er auch im Film getragen hat.
Mit der 45, Donnerwetter.
Genau, mit der 45 hinten. Ich muss sagen, bei dem Schuh gefällt mir die Box sehr, sehr, sehr gut. Da zeige ich mal ein paar Sachen dazu. Und zwar für alle, die es jetzt nur hören, da ist eine sehr coole 23 vorne auf dem Deckel drauf. Im Hintergrund ist die 45, das ist der Nachfolgerschuh, der rausgekommen ist, den ich jetzt gerade gezeigt habe. Und die 23 ist aus Armen und Beinen von Bugs Bunny gemacht. Sieht sehr cool aus. Dann hast du klassisch bei dem Elva Jordan dieses Inlay. Das ist so eine, was ist das? Plastikform, die nochmal oben drauf kommt. Werdet ihr sehen, sobald ihr euch die Folge irgendwie anschaut. Und ist ein Klassiker. Ist ein schwarzer Schuh mit einer weißen Midsole, mit einer Blue Ice Gumsole. Ich habe noch nicht getragen, wie man sieht. BS, fresh out of the box.
Du hast auch alles, wenn man jetzt die Kartons sieht, ist ja alles Deadstock bei dir.
Also ja, würde schon fast sagen, 80%, was hier jetzt noch im Hintergrund steht, ist Deadstock, ja.
Sammelst du nur deine eigene Größe oder Hauptsache den Schuh?
Also sobald ich den Schuh in meiner Size mitbekomme, ist das Kapitel für mich auch dann schon wieder geschlossen. Früher war ich da mehr hinten dran, dass ich, wenn ich den Schuh unbedingt haben wollte, dass ich dann wirklich auch einiges an Geld gezahlt habe, um den Schuh dann zu bekommen. Dann auch immer nur meine Size. Ich habe, wie gesagt, eine doofe Größe mit einer 40,5, 41. Die gibt es nicht so oft in einem Lot, wenn der Schuh rauskommt. Das heißt, die kleine Größe ist immer schnell weg. Aber noch ein anderer Schuh, den man in Space Jam 1 sieht, ist der 9er Jordan. Der ist einer meiner absoluten Favorites. Der Schuh ist weiß, schwarz, mit ein bisschen rot, ein paar rote Details. Genau.
Nicht
auch Deadstock. Den werde ich auch tragen. Also der ist wirklich einer meiner absoluten Favorites, die ich habe, und da freue ich mich auch ab und an immer wieder mal, wenn ich den auspacke und sehe, dass ich ihn noch habe, weil ich sag's, wie es ist, du kennst es, man vergisst auch sehr schnell mal, was man hat.
Ja, witzigerweise, als du den ersten Schuh gezeigt hast, ist mir aufgefallen, den habe ich auch.
Ja.
Ja, das ist ja klar, ich meine Güte, aber schau mal, wo du den gezeigt hast, jetzt muss ich mal ein bisschen mein Lämpchen anders machen, aber hier sind zwei Ikonen verbunden. Man erkennt es am Purple Gold.
Yes.
Das ist nämlich derselbe Schuh in der Kobe Lakers Edition.
Genau, das ist ein 9er Jordan, den er gerade zeigt. Vom Material her ist der ein bisschen anders. Ich habe Velour, er hat Glattleder komplett. Sein Schuh ist den Lakers angepasst. Ist ein blau-lila goldfarbener Schuh mit dem kleinen Jumpman in Gelb-Gold. Genau, unterm Schuh auch. Ist ein sehr, sehr, sehr cooler Schuh. Wir haben schon mal kurz drüber geredet. Ich hatte diesen besagten Schuh, den der Melmer in der Hand hatte, auch. Und habe den Schuh ein Jahr bevor Kobe Bryant gestorben ist, leider verkauft. Und zwar für, ich glaube, 230 Euro waren es gewesen. Und wie man das leider so mitbekommen hat, als er verstorben ist, sind die Preise halt einfach durch die Decke gegangen, egal was für ein Schuh es war oder egal was für ein Item, wo sein Name drauf stand, ob das das Special CD Jersey war oder auch seine ganzen anderen Schuhe. Die Preise sind so krass durch die Decke gegangen, dass man für ein richtiger Fan, es ist ultra schade, weil du wirst keinen Schuh mehr tragen können. Du wirst 500, 600 Euro zahlen für einen Schuh, der eigentlich zum Nutzen da ist, zum Basketballspielen da ist. Und das finde ich wiederum sehr schade, dass da Profit gemacht wird mit einem Menschen, der gestorben ist. Aber leider kennt man das nicht anders. Und Vanessa hat auch da einen sehr, sehr, sehr guten Riegel davor gesetzt, was das Thema Nike betrifft. Sie hat damals ja direkt alle Produktionen von sämtlichen Kobe-Schuhen eingestellt. Und bis
heute.
Warum
hat sie das gemacht? Weil das habe ich auch gehört. Dann sind ja, also ich meine, da habe ich auch mal nachgeguckt, zufälligerweise in meinem Lager, weil die sind ja alle aufeinander gestapelt, das war das nicht so easy, da ranzukommen. Aber die ganzen NBA-Spieler haben ja dann die Kobes, von denen ich auch ein paar habe, waren ja dann ganz heiß drauf, weil sie die nicht mehr gab. Aber warum hat sie das gemacht?
Sie hat das eigentlich direkt nach dem Tod von ihm gemacht. Es kam nach dem Tod, glaube ich, noch einmal auf Nike dieses komplett schwarze Jersey raus. Ja. Und ich glaube, ab dann war Feierabend gewesen. Ich weiß, dass sie in Amerika, die hatte, ich kenne mich mit Kobes nicht aus, Schande über mein Haupt, ja. Aber sie hat auf jeden Fall bei einem, gab es nochmal einen Restock, den hat sie nochmal rausbringen lassen. Ich glaube, das müsste dann dieser schwarz-weiße sein mit Gigi und Kobe, ich glaube, der kam raus und seither sind alle Riegel davor. Aber ich glaube, was du hinaus wolltest, dass trotz allem sehr viele NBA-Spieler immer noch Kobes tragen und auch gefühlt jedes Spiel den Schuh neu am Fuß haben. Also ich gehe davon aus, dass die eventuell mit Vanessa eine kleine Klausel haben, dass es einen Bestand gibt bei Nike, wo gewisse NBA-Spieler vielleicht Verfügbarkeit auf die Schuhe haben oder dass sie die halt einfach auch im Resale teuer kaufen, um sie zu tragen.
Ja, wahrscheinlich wird das auch der Weg sein, ja. Naja gut, wahrscheinlich will sie auch so ein bisschen Geschäftemacherei verhindern, was ja. Ich auch gut verstehen kann. Also,
ja.
Aber kommen wir doch mal was zum Positiven zurück. Ich habe auch was von Space Jam. Toon Squad ist ein Converse, aber den habe ich nur mitgenommen, weil ich auch alter Space Jam Fan bin und auch den ersten Teil den es ja damals, also das war so dermaßen unpopulär und den wollte keiner sehen und ich habe dann irgendwo ein Kino aufgetrieben, wo ich dann reingehen konnte, glaube ich, fast alleine drin gesessen bin und da war ich einer der wenigen, der das gut fand. Aber da, klar, weil ich habe ja, wo du vor Space Jam gesagt hast, ich bin ja die ganze Dramaturgie durchgegangen, also ich habe ja, als ich zum Basketball gekommen bin, ich habe ja noch so, die ersten Touchpoints waren so die Serie Lakers gegen Bad Boys. Und das war natürlich der coole Showtime-Laker-Basketball gegen die ultraharte Defense der Bad Boys, der Pistons. Und da haben sie immer zwei Herzen in meiner Brust geschlagen, weil als Handballer magst du es ja so ein bisschen deftiger. Mhm. Aber fand ich natürlich Magic Johnson Showtime sehr, sehr cool. Dann kamen natürlich die Bulls auf. Dann war ich ganz hin und weg, völlig in Love mit Jordan. Und als es dann auch so in Deutschland dann angefangen hat, vor allem mit dem Dream Team, also das war für mich dann ja Heaven, weil es dann ja immer mehr und mehr kam. Dann haben ja die Deutschen damals 93 noch die Europameisterschaft gewonnen im Basketball. Und dann ist echt viel für die Verhältnisse Basketball im Fernsehen gekommen. Und das war dann auch richtig, richtig gut. Und dann kam natürlich Space Jam raus. Mit dem Comeback von Jordan, das war natürlich dann so ein bisschen die Peak Mitte der 90er, dann nochmal mit dem Three-Peat, das waren coole Zeiten, also da habe ich jedes Spiel nachts aufgestanden, mit Freunden getroffen, vorm Fernseher gesetzt und dann nochmal die ganze Finalserie immer live angeschaut, und dann am nächsten Tag mit kleinen Augen entweder in die Schule oder ins Studium gegangen.
Das hört sich auf jeden Fall so an, als hätte ich gerne so meine Kindheit gehabt, beziehungsweise meine Jugendjahren. Also leider ist, ich finde es ja schon gut, dass wir im deutschen Fernsehen mittlerweile Football haben und auch Baseball haben im Free TV, aber wo hängt es da bei der NBA? Also um das mal, ja, auch wenn es nur ein Spiel ist, was du siehst pro Woche, dass die sich auswählen oder keine Ahnung was, ich meine, Sport 1 zeigt auch nicht die komplette MLB, sondern gewählte Spiele. Und so könnte man prinzipiell bei der NBA auch machen. Also klar, League Pass oder auch The Zone kann man benutzen, muss man aber nicht. Aber ja.
The Zone ist schwierig, ja. Aber ja, mach mal weiter. Müssen wir jetzt nicht haten.
Ich wollte, genau, nicht haten. Ich wollte noch mal kurz drauf zurückkommen, weil ich habe mir ein paar Infos und Details und Fragen und so aufgeschrieben. Ja. Du hast mir erzählt, dass du einen Game-Worn-Schuh hast von einem Basketballspieler.
Oh ja, genau, aufs Stichwort. Warte, ich muss mal holen. Ja, den guten Jungen kennt keiner. Der war damals, also da sind auch die Schuhe her, das ist, also ich kann schon mal den Namen sagen, das ist Glenn Rice. Hier meiner. Der war mal bei den Charlotte Hornets und bei den Miami Heat, ist dann nochmal Champions bei den Three-Peat. Da schließt sich ja der Kreis mit den Lakers, ist er da noch Champion geworden. War ein echt guter Shooter und das war ja damals so die Expansion-Teams, das war ja damals die Heat und Orlando. Das waren dann so die hippen, jungen Teams, wo auch so mal ein bisschen mehr Marketing im Vordergrund stand. Die haben davon eifrig hin und her getradet. Der wurde nämlich für Alonzo Mourning von den Heat zu den Charlotte Hornets getradet. Und der hat dann mal, also damals haben sie ja noch beim All-Star-Game so richtig noch mit Defense und so ein bisschen Spiel gemacht. Und der hatte dann, da war auch Wilt Chamberlain in alle, da hat er den Rekord für die meisten Punkte in einem All-Star-Game-Viertel gebrochen. Und Wilt Chamberlain saß in der Halle noch so richtig mit selber im Jersey oder sonst wie. Und der hat richtig geschluckt, dass jetzt Glenn Rice da seinen Rekord bricht. Also das war dann echt, und ich fand den echt sehr, sehr cool. Und deswegen, ich war ja mal eine Zeit lang beruflich viel auch in Seattle. Da hatte ich so einen richtigen Oldschool-amerikanischen in so einem Vorort von Seattle Laden und der konnte dann so Sachen besorgen und dann habe ich das mal gesehen und der konnte da mit null anfangen mit diesen Schuhen, die habe ich so günstig geschossen und dann habe ich da Glenn Rice Schuhe gesehen, habe schon eigentlich mental alles weggebucht vom Konto und ich habe die so günstig geschossen, also es waren keine $100 oder gesagt, krass. Die will eh keiner, den kennt keiner. nimm mit, die fangen hier nur Staub und ich konnte mein Glück nicht fassen.
Okay, also gerade zeig noch mal kurz den Schuh, dass ich kurz
erklären kann. Ich kann noch mal rausschälen. Also
jetzt weißt du, wann der getragen worden ist? Hast du da irgendwelche Infos dazu?
Das kann ich dir sogar genau sagen, weil man kauft ja nichts ohne Dings. Das war in der Saison 1995 und zwar in der Saison 1995 am 28. Oktober.
Mit Zertifikat am Start. Was für ein Schuh ist das?
Das ist
ein Reebok?
Keine Ahnung, das ist das sieht so ein bisschen wie das Warner Brother Logo aus. Also ich weiß nicht, ob das da auch seine eigene Marke war, weil da hat er auch hier noch seine Nummer und so alles eingestickt. Vielleicht wollte ihn keiner unter Vertrag nehmen.
Also was ihr gerade seht, ist, wie gesagt, der getragene Schuh.
Mit allen Schmutzspuren noch drauf.
Genau, ist ein weißer Lederschuh mit ein bisschen Türkis, würde ich sagen, und schwarz. Es ist vorne auf der Zunge des Schuhs ist das Warner Bros. Logo drauf, hinten auch. Finde ich ultra, sieht sehr cool aus, aber vielleicht ist Warner Brothers Sports ein Side-Brand von Warner Brothers gewesen.
Kann sein, ja.
Sehr cool aus. Sehr cool. Und wenn du überlegst, dass du nicht mal $100 dafür bezahlt hast, so dass es halt...
Ja, man muss ja auch mal Glück haben im Leben. Und eben. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was dem einen nichts bedeutet, ist dem anderen eine Menge wert. Gell? Und da sind wir wieder genau. Also der hat ja immer zu mir gesagt, crazy German, weil er kaum glauben konnte, weil er immer gesagt hat, you are guys into soccer. Und dass ich dann da immer so einmal im Quartal reingeflogen kam und im wahrsten Sinne des Wortes und mit ihm verhandelt habe. Deswegen, da habe ich auch, also das war ein Projekt von mehreren Jahren, man sieht es hier über meiner rechten Schulter.
Wird gerade leider ganz, ganz weiß, es ist verblendet gerade aus dem Bild
raus. Ja, genau, im richtigen Moment, jetzt sieht man es besser. Da ist ein unterschriebenes Jordan-Jersey. Genau. Das war ein längeres Projekt, ja.
Das glaube ich dir. Wie lange hat es gedauert?
Das ist ja immer, weißt du, das ist ja immer so in Wellen, wie ist es gerade und so weiter. Und Jordan hat ja auch, ich meine, wahrscheinlich haben ja alle hier The Last Dance gesehen. Der hat ja mal mehr oder weniger Popularitätsprobleme, dass er so mit Gambling dann da war. Und ich glaube, das war so die Zeit, wo es so ein bisschen Gerüchte gab, er hängt zu viel am Glas und da war auch Scheidung von seiner Frau, dann wurde es so ein bisschen dirty und dann sind die Preise ein bisschen nach unten gegangen und dann habe ich irgendwann mal zugeschlagen. War natürlich trotzdem insane, aber da ging es noch, muss man sagen.
Okay, was darf ich fragen, was du bezahlt hast?
Zu viel.
Zu viel.
Ja, viel zu viel. Okay, nein, also es, also für heutige Verhältnisse, da würdest du sagen, oh mein Gott, ein Schnäppchen. Ja, aber ich weiß nicht, also ich bin jetzt nicht der so ein Highroller, der jetzt sich irgendwie da für mehrere tausend Euro, also das war sicherlich über 1.000 Euro, aber es war jetzt nicht ein Kleinwagen, ein Gebrauchter.
Okay. Ist das auch mit Zertifikat, so wie bei dem Schuh dann?
Ja, ich kaufe nur alles mit
Zertifikat. Okay, gut, sehr gut. Sehr
also
gut,
entweder schaue ich es mir selbst an, wie die Leute unterschreiben, oder ich hole es mir mit Zertifikat, manchmal beides sogar.
Okay, und hinter dir sieht man noch zwei Basketbälle.
Ja, ganz lustig, also die hole ich jetzt nicht runter, aber da habe ich das beste Duo der NBA, obwohl Pippen und MJ waren natürlich da, aber für die neueren Kids ist es natürlich Shaq und Kobe. Also der hier, den man jetzt im Bild sieht, also man sieht einen unterschriebenen Basketball an der Wand, das ist Kobe und hier haben wir Shaq.
Genau, ultra. Also bei dem Kobe siehst du auch direkt sogar von hier aus, siehst du dass das Kobes Unterschrift ist.
Ja, man muss zu meiner Ehrenrettung sagen, also ich habe mir den relativ früh gekauft, weil mit Kobe, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich meine, du bist großer Fan, wie ich weiß, aber bei Kobe, das war ja anfangs so, der hatte ja den Ruf eines Ego-Zockers und so, keiner mag ihn und der ist das schwarze Loch für den Ball. Und als Mannschaftssportler ist es ja immer so ein Graus, solche Leute. Deswegen hatte ich da immer so ein ambivalentes Verhalten, bis ich mich dann halt mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Und wie der Mann trainiert und gearbeitet hat und hier mit seinem Achillessehnenriss, also absoluter Wahnsinn, dass er da nochmal aufs Feld gehumpelt ist. Also gerne mal googeln und auf YouTube anschauen. Ja. Der absolute Wahnsinn mit gebrochenen Fingern und weiß nicht was, eine ganze Saison durchgespielt. Also und das fand ich dann schon extrem beeindruckend. Und da kann man auch alles zur Seite schieben. Und wie man ja dann gesehen hat, was ich dann auch ganz cool fand, dass die ja noch zu seinen Lebzeiten, dass er da sein Piece mit Shaq gemacht hat. Das fand ich ganz gut. Aber ich meine, wer selber Sport gemacht hat oder in der Arbeitswelt oder generell als Mensch auf der Erde gewandelt hat, der weiß, dass manchmal solche Alpha-Males gerne aufeinander krachen, wenn das Spielfeld zu klein wird und es nur einen Ball gibt, dann wird es schwierig.
Da gebe ich dir 100% recht, um auf meine Kobe-Story zu kommen. Da ich immer schon MJ-Fan war, war mir Kobe sehr unsympathisch.
Okay, ja, gleiche Story, ja.
Ja, kam bei mir tatsächlich erst später auf mit Kobe, genau wegen so ein paar Punkten, die du jetzt auch genannt hast. Was die Lakers betrifft, war Shaq my man. Also da war Shaq sogar bei mir vor Kobe. Ich fand den einfach Killer, der hat so krass gedankt, der musste einfach nur 3 Zentimeter hochspringen und das Ding war drin und er hat es fast abgerissen und Shattered Backboards und keine Ahnung was. Also da war ich doch schon eher bei Shaq. Und ich muss sagen, es hat bei mir mit ihm angefangen, als er aufgehört hat, Basketball zu spielen, dass ich dem nochmal so ein bisschen näher gekommen bin und mir Highlights von dem Dude angeguckt habe und auch, was du gesagt hast, mit gebrochenen Fingern und mit der Achillessehne da rumgehumpelt und gemacht und einfach alles gegeben, oder dass er auch einfach immer gesagt hat, ich spiele jedes beschissene Spiel, egal wie es mir geht, weil meine Fans wollen mich sehen. So, das ist so ein Ding, da gebe ich dem zu 100% recht. So, es gab eine Situation zwischen einem Fan und Curry letzte Season, wo er auf der Bank saß und ich glaube, es war ein kleiner Junge gewesen, der wollte ihn unbedingt spielen sehen und hat dann nochmal Tickets für ein anderes Spiel bekommen. Weil ja, es ist wirklich so. Das wäre genauso, wenn wir einen Traum haben und nach L.A. fliegen und wollen da noch LeBron sehen oder keine Ahnung wer. Ja. Und dann sitzt er genau an dem Tag, wo du drauf gespart hast und gewartet hast, sitzt er dann auf der Bank. Also,
ja. Ja, dieses Load Balancing, ja, das hat es früher nicht gegeben. Ja. Also, das war, ja, ich meine, die Zeit war ja auch cool, wo du von Shaq geredet hast, also der Anfang der 2000er, da gab es ja echt auch mit Iverson und so weiter, das war auch eine coole Zeit in der Liga, wo man immer so gedacht hat, Jordan geht weg und jetzt geht alles vor die Hunde, aber für uns Deutsche war ja auch dann noch Nowitzki dann da und das war echt cool. Ja. Also ich habe auch das erste Spiel von Nowitzki live geschaut, da waren wir alle ganz nervös, weil ich habe ja in Freiburg studiert. Und die hatten damals eine erste Liga-Mannschaft, da kannte ich auch ein paar Spieler ganz gut, weil mit dem haben wir dann immer auf dem Freiplatz gespielt, also war natürlich dann eine andere Welt. Und dann war der mal mit Würzburg in Freiburg und das war natürlich der absolute Wahnsinn, also da hat er auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Und dann hat er gegen Detlef Schrempf gespielt, also du weißt, in dem Break, da waren ja alle ganz heiß auf die Schrempf-Karte mit den Weird Sunglasses.
Ja. Ja.
Das war sein erstes Spiel. Da war dann die Passing the Torch, was man ja auch gerne auf Karten sammelt, war dann da live. Das war ein guter Moment. Da hat man sich noch gedacht, wird aus dem Jungen was? Und nachher hat er echt alles abgerissen. Ja.
Was sagst du zu anderen deutschen Spielern? Werden sie oder können sie in die Fußstapfen von Dirk treten?
Ja, ich hoffe ja, dass Franz Wagner jetzt da groß aufräumen wird. Ja, aber ich meine, du, ganz ehrlich, das ist ja generell, also ich sage jetzt immer so, die deutschen Spieler, also die NBA sehe ich ja so als Gesamtkonstrukt, und klar, ich fand die Bulls immer gut und man soll sein Team nicht wechseln, also ich war auch jetzt ganz ehrfürchtig vor der Jordan-Statue in Chicago gestanden, aber ich sehe das eher so als Gesamtkonstrukt, und da gibt es so viele coole Spieler und so die Teams dann, und das für mich ist es mehr so ein Genießen-Thema, weil in der Fußball-Bundesliga, da musst du natürlich mit deinem Team, also da bin ich so irgendwie mehr emotional verhaftet, aber die NBA, die genieße ich als Ganzes, und wenn jetzt die Timberwolves da ein cooles Team sich aufbauen, dann freue ich mich, oder wenn ich da, was weiß ich, einen Curry sehe, wie der die NBA revolutioniert hat, und unvergessen Charles Barkley, you live by the three, you die by the three, und als sie dann Champion geworden sind, dann musste er auch wieder irgendeine komische Aufgabe erledigen. Deswegen, das kann ich echt völlig unvoreingenommen genießen.
Das ist auf jeden Fall gut, wenn es nicht so emotional wird. Aber ja, da bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Also ich kann in der NBA jedes kleine wie auch große Team feiern, solange es gut zusammengestellt ist, ein gutes Teammatch da ist, ein Teamvibe da ist. Da geht es mir auch nicht so unbedingt, dass ich sage, so, ich bin jetzt spezifisch Fan von dem und dem oder dem und dem oder dem und dem. Ich habe da meine Spieler, naja, ich sag mal so, bei Kawhi ist es so, er spielt bei den Clippers, er wird diese Season auch nochmal zurückkommen und das wird, glaube ich, ganz, ganz, ganz massiv, wenn er gesund bleibt. Aber ich bin jetzt kein Clippers-Fan. Clippers ist jetzt nicht...
Musst du auch lange suchen.
Ist jetzt nicht mein Favorite-Team, würde ich jetzt sagen, aber trotzdem bin ich Kawhi-Fan. Wie lange sind wir denn überhaupt schon live?
Ach so, wie lange sind wir denn schon? Das ist eine berechtigte Frage. Ich sehe es ja jetzt gar nicht, aber lass uns doch noch ein bisschen weitermachen. Es läuft doch ganz gut. Ja, was wollen wir noch bereden? Also,
Ich hatte ja noch eine Sache gehabt, da sind wir eben kurz abgezogen.
Ja, bitte, OBJ.
Von deinem getragenen Game-Worn-Schuh kommen wir zu einem Footballspieler, ausnahmsweise. Ist normal nicht mein Sport, aber ich durfte den lieben Odell Beckham Jr. in Berlin antreffen. Und zwar habe ich bei Nike damals eins von 20 Seeding Packs, hieß es, von ihm gewonnen. Und zwar ist bei diesem besagten Pack sein Schuh dabei, der erste, den er entworfen hat, der auch ganz, ganz, ganz viel Story mitbringt, da der Schuh sehr bunt ist. Ich zeig mal gerade kurz, das ist ein 270er Air Max, der mit ganz vielen verschiedenen bunten Materialienstücken zusammengefriemelt ist, mit einer Unterschrift vorne auf dem Schuh von ihm. Dieses Pack gibt es nur 20 Mal auf der Welt. Ja.
Aber man muss mal ihm Props geben, also was man jetzt nicht sieht, aber was ich so in letzter Zeit auch sehe, wenn man mal im Sammelkartengeschäft unterwegs ist. Die Autogramme, die werden ja immer frecher. Jason Kuminga mit seinem JK, ganz schlimm. Und dann natürlich der König der schlechten Unterschriften, das wird dir wahrscheinlich nicht sagen, Lautaro Martinez mit diesem DHL-Fahrer-Kringel. Also der macht wirklich nur einen Kringel. Da frage ich mich manchmal, ob sie es nicht anders können. Ist immer so ein bisschen der böse Verdacht, aber da hat sich ja der gute Odell eine Menge Mühe gegeben. Die sieht schön
aus. Da muss ich auch sagen, der hat wirklich eine wunderschöne Unterschrift,
der Herr. Mit Trikotnummer, da gibt es nochmal extra Punkte für.
Das stimmt. Dann haben wir im Hintergrund die beiden Jerseys, die es noch dazu gab, zu dem Ceiling Pack. Das hier ist das Trainingsjersey. Das habe ich auch noch unterschreiben lassen. Wollte aber nicht alles unterschrieben haben. Das ist, wie man lesen kann, die Euro-Tour in Berlin gewesen. Das heißt, es gab, glaube ich, ansonsten nur noch in Tokio. Da hast du das Ganze dann mit Tokio. Und da gab es dann auch nur 20 davon. Und das hier ist das Jersey, das es noch dazu gab. Das war alles for free tatsächlich von Nike gesponsert und war ein sehr, sehr, sehr cooler Tag. Es war trotz allem es war ultra heiß in Berlin. Ich habe es auch gepackt, wirklich von Saarbrücken aus an einem Tag nach Berlin und wieder zurück. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das überlebt habe, aber es war ultra heiß. Es waren locker 40 Grad in diesem Miniraum, wo wir da mit 20, 30 Leuten drin standen. Und er hat noch eine kleine Rede gehalten. Ich habe übrigens, glaube ich, eben gesagt, es ist ein 720er. Ein 270er, ist ein 720er Air Max. Musste ich noch mal kurz für mich korrigieren, sorry. Ja, jetzt habe ich auch einen Faden verloren kurz, das macht aber nichts, du wirst mich
retten. Ja, aber sag mal, wenn du den jetzt da triffst, hat der dann euch die Motivational Speech gegeben und gesagt, ja, ihr könnt alle mal so werden wie ich, oder war es mal eher so, was macht ihr Germans sonst so?
Also ich kann dir sagen, er hat ein bisschen was von seinem Schuh erzählt, warum dieses Material und das Material drauf ist und warum das die Farbe hat und das hat die Farbe. Da hat er halt ein bisschen was darüber erzählt und ansonsten hat er nur gesagt, so Leute, lasst jetzt schnell das Ganze hinter uns bringen. Es sind 40 Grad in diesem Raum ohne Klimaanlage, sodass wir nicht alle hier dran sterben. Also das hat er auch direkt bemerkt, dass es einfach nur heiß war. Es war wirklich ultra, ultra, ultra heiß an dem Tag. Aber da hat es sich auf jeden Fall gelohnt, nach Berlin zu fahren und das mitzuerleben. Es war, wie gesagt, nicht lange, also höchstens eine halbe Stunde ging das ganze Prozedere. Du wurdest halt aufgerufen, hast dann da deine Tüte gekriegt, war noch ein Schlüsselanhänger dabei. Ja, die Tüte ist schlimm. Also es ging auch tatsächlich nur mit Namen. Also du konntest nicht einfach hingehen und sagen, ich habe es gewonnen. Also du musstest wirklich deinen Personalausweis abgeben. Dann hattest du über die Nike-App nochmal einen Code, den der dort gescannt hat, dass du auch wirklich da bist und nur wirklich auch diese Person bist. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis.
Ja, das kann ich mir vorstellen. That's the spirit, finde ich gut. Also da muss man auch mal einen extra Weg gehen, ja. Also,
auf jeden Fall.
Kommt mir sehr entgegen, ja, sowas, ja, finde ich sehr gut. Aber das heißt, du bist generell auch US-Sport begeistert. Also das ist jetzt nicht nur Basketball, ist natürlich die Hauptsportart, verstehe ich, ja. Aber wenn OBJ kommt, dann setzt du dich auch ins Auto und fährst.
Also für das, ich muss sagen, bei OBJ oder bei Football das Event von Nike auf jeden Fall mitgemacht, weil Sport und Sneaker verbindet und man darf auch einfach nicht vergessen, dass diese ganzen Retro-Jordans zum Beispiel, auch die wir kaufen oder sehen, Schuhe sind, mit denen der wirklich Basketball gespielt hat. So, das sind eigentlich Sportschuhe, die mittlerweile für uns einfach Fashion-Schuhe geworden sind und daher habe ich bei dem OBJ Meet & Greet, glaube ich, einfach eher bei dem Punkt mitgemacht. So, da geht es um Sneaker, der bringt was Neues raus. Das ist ein Seeding-Pack, was erst zustande kommt. Er hat ja danach noch ein paar andere 720er rausgebracht. Ich glaube, der Erfolg wurde ihm nicht gegönnt, was seine Schuhe betrifft. Aber das lag auch, glaube ich, einfach daran, dass der Dude ewig lang krank war, verletzt war. Dann kam er wieder, dann war der gefühlt eine Viertelstunde im Super Bowl und dann war Feierabend, aber naja, er hat trotzdem einen Ring.
Ne? Haben andere nicht. Sir Charles, the Mailman, alle keinen Ring.
So ist es. Deswegen, er hat einen, verdient oder nicht verdient, ich denke, als Sportler ist es jedem gegönnt und sei, es soll verdient gewesen sein bei ihm. Aber er ist ein Schwätzer. Also da, wenn man mal ein bisschen den auf Instagram verfolgt, der ist schon, ist ein Schwätzer-Dude. Weiß ja, nicht, ob das so, weiß nicht so, ob das so meine, ob das so, ja, mein Hauptsportler wäre, wo ich sagen würde, okay, I see, der hat das und das gemacht und sagt aber das und das, weiß nicht. Wenn du selbst von dir selbst sagst, dass du the GOAT bist, obwohl so, du weißt, dass es halt noch mehrere gibt, die definitiv mehr geleistet haben, als du es getan hast. Ich weiß nicht, da sollte man sich vielleicht doch etwas...
Also er hat sich selber als GOAT bezeichnet?
Schon öfter.
Echt? Okay.
Ja, nee, so also dann war jetzt vor kurzem war doch auch so eine Sache mit Michael Jordan und Ja Morant.
Ja?
Okay. Und er hat es selber halt einfach auch getroppt, so. Also nicht mit Michael Jordan, aber dass er einfach der GOAT ist. Ich weiß nicht, ob er meiner Meinung nach...
Die ganze GOAT-Debatte ist ja eh immer so ein bisschen, also keiner kann es ja richtig beurteilen. Also wenn man da bei der NBA und so weiter, ich fand das ja, also ich bin ja für sowas immer empfänglich hier, so NBA 75-Team und so weiter, da könnte ich auch 100 Jahre mitdiskutieren. Ich fand das ganz lustig, wenn man sich mal dazu was angucken will, da hat ja die ESPN-Crew hat ja da so ein NBA 75-Draft gemacht mit so verschiedenen Teams. Da war auch noch Jerry West, ist er dann da auch noch mit reingegangen und Dominic Wilkins hat sich selber als Pick Nummer 1 genommen in dem NBA 75. Das fand ich auch sehr cool, aber Dominic Wilkins ist auch ein cooler. Und ich weiß nicht, also man kann das ja gar nicht überreißen, was dann da irgendwie so ein Bill Russell oder ein Will Chamberlain heute dann da wären. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig für mich, dann da diese ganze GOAT-Debatte oder LeBron oder MJ. Also ich sag mal so, im Basketball und vielleicht auch im Weltsport gibt es für mich nur ein GOAT, das ist MJ. Ich drop's jetzt.
Ja.
Danach wird es schwierig. Ich respektiere ja auch Muhammad Ali und so weiter und finde ja auch viele deutsche Fußballer auch nah am Goat-Status dran. Aber ich glaube, wenn ich mir die Sportwelt als Ganzes angucke und den Impact, sei es jetzt Lifestyle auf den Sport und weltweiten Impact mir angucke, ich glaube, da wird keiner jemals dem MJ das Wasser reichen können.
Da bin ich voll deiner Meinung. Das unterschreibe ich genauso. Da kommt, es kommt zwar immer irgendjemand danach, aber ich glaube, es gibt einfach, der hat einfach das Spiel so gemacht, wie das Spiel jetzt mittlerweile ist. Aber da kommen wir doch zu einem kleinen Themawechsel. Und zwar, jetzt wirst du ein bisschen herausgefordert. Ich habe mir nämlich vom Dennis und vom Markus das Ganze einfach abgeguckt mit den Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Ich habe jetzt mal nicht allzu viele aufgeschrieben, weil ich nicht weiß, wie lange wir aufstehen. Aber
es wird eine Doppelfolge.
Das wird ja, wir machen einfach zwei draus. Ich fange einfach mal an. Gegradet oder Raw Cards?
Gegradet. Ich weiß, du bist Raw, aber ich bin gegradet, weil dann das Ding sicher zu haben und wie man vorher gehört hat, wie ich auf die Dinge aufpasse. Also das in so einem Verschluss drin zu haben, das Great ist natürlich, ich freue mich immer über eine 10, aber das juckt mich überhaupt nicht, wer die Videos auch auf dem Kanal sieht. Mein Sohn ist da sehr empfindlich. Ich dagegen sage, Hauptsache, das Ding ist safe und es bleibt für die Jahrhunderte erhalten.
Tops oder Panini?
Ja, ich weiß, manche regen sich über Panini auf mit der Qualität und so weiter. Ich bin da gar nicht so ein Purist. Ich finde beides schön. Also ich finde wunderschöne Tops-Karten, ich finde auch wunderschöne Panini-Karten, entweder oder. Nö. Ich verweigere mich. Beides gut.
Okay. Sneaker oder Karten?
Das ist eine ultra schwierige Frage. Im Moment, wenn du heute sagen würdest, eins muss in Flammen gesetzt werden, ich glaube, ich würde meine Sneaker in Flammen setzen.
Okay.
Ich weiß, das passt nicht zu dieser Folge, aber ich weiß nicht. Das ist im Moment so, habe ich eine höhere emotionale Bindung zu den Karten.
Okay.
Ja, die dann, sind mir auch näher, die habe ich zu Hause. Die anderen sind kilometerweit weg.
Das stimmt. Vielleicht, wenn sie näher wären, wäre die,
ja, das
wär
stimmt,
die Antwort anders gewesen. Kartshows in den USA oder in Deutschland?
Ach, das ist eine gemeine Frage. Also mal ganz ehrlich, ich war bisher auf nicht so vielen Kartshows. Ich war auf einer in den USA, die sind natürlich an Größe und Umfang und was da alles stattfindet, natürlich nicht zu schlagen. Ja, doch, ich mache eine Entscheidung. Ich sage Deutschland, weißt du warum? Ich fand Kaiserslautern echt cool. Also die ganzen Leute mal zu treffen, wir haben uns ja leider dann nicht gesehen, waren noch nicht gekannt. Genau. Aber aus der Sicht, da auch ein Kiki mal in live zu sehen und da die anderen Leute, das war echt schon ganz cool und das hatte auch einen guten Vibe, war super organisiert und das war sozusagen von den Leute-Faktor da einfach noch ein bisschen familiärer und damit fand ich, es hat sozusagen Qualität, Quantität schlägt da.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und die letzte Frage, investieren oder für dich selbst sammeln?
Ja, das habe ich ja schon gesagt, ich bin crazy und sammle alles für mich selbst.
Du sammelst alles bis zum bitteren
Außer, Ende. Außer irgendjemand sneakt sich rein und charmt sich da rein und hat mir da Karten abgeluchst. Aber ansonsten geht da nichts raus.
Sehr gut. Bin ich voll bei dir. Dann ein Thema noch vielleicht, was wir kurz aufgreifen können, wo wir noch nicht so ganz viele Informationen drüber haben, aber und zwar die Kartshow in München, das wird dann wohl ein Heimspiel für dich.
Totales Heimspiel, ja.
Das ist ein klares Heimspiel, die ist am 12.11., wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und ich gehe davon aus, dass wir beide uns dann auch zum ersten Mal persönlich sehen werden. Da freue ich mich auf jeden Fall ultra drauf. Hast du irgendwelche Erwartungen? Da du ja gerade eben schon gesagt hast, Kaiserslautern hast du so und so wahrgenommen. Also wie gesagt, unterschreibe ich dir, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr cooles Event. Was denkst du, was in München abgehen wird? Gerade weil da noch das Footballspiel ist.
Ja. Also ich glaube, bei Erwartungen habe ich eigentlich nicht so groß. Also ich freue mich eher auf ein paar Dinge. Also ich glaube, wenn es so wird wie Kaiserslautern, vielleicht ein bisschen größer ist an dem Ende und ich habe jetzt echt viele Leute kennengelernt, auch dich und so ein paar andere. Da freue ich mich auch drauf, dann die Leute zu sehen und dann bin ich mal gespannt, was dann da so los ist. Aber ich denke mal, mit dem Footballspiel in Kombination wird da sicherlich eine Menge los sein und die haben ja auch jetzt richtig coole, große Hauptsponsoren.
Ja.
Also deswegen keine Erwartungen, sondern viel Vorfreude.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch mit dir. Also der Helge setzt sich da, glaube ich, richtig krass gut ins Zeug für uns alle, dass er da eBay an Land gezogen hat. Die kommen, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war Golden auch irgendwas im Gespräch gewesen und noch ein paar andere. Also ich glaube, es ist gut, jemanden im Hobby zu haben, der zum Beispiel wie der Helge sowas veranstaltet und auch in dem Maß veranstalten kann, der über sämtliche Jahre wahrscheinlich sein Business aufgebaut hat, auch nach Amerika, dass er die Amis mal nach Deutschland holt, wo ich mich sehr, sehr, sehr drauf freue, auch die Mentalität mal hier in Deutschland zu erleben, wie die hier mit allem klarkommen, auch mit unseren Preisen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ich freue mich auch echt ultra. Also ich hoffe, dass es irgendwie machbar ist, dass man sich vorab einen Tag vielleicht mal trifft mit mehreren Leuten, dass man ein Treffen irgendwie organisieren könnte oder so und dann wirklich den einen Tag volle Fahrt, Abfahrt auf der Kartshow abgeht. Weil in Kaiserslautern, also es war super, ich fand's genial, aber es wäre mir lieber gewesen, wenn ich einen Tag gehabt hätte, wo ich mich mit meinen Leuten, die man irgendwie über Instagram kennengelernt hat, wenn man die trifft und mit denen ein bisschen babbeln kann, quatschen kann, traden kann, und dann hast du einen Tag, wo du dich dann halt wirklich mal selbst auf die Cardshow irgendwie fokussierst, weil man hat so viele Leute dort dann im Endeffekt doch gesehen oder mit denen da mal eine halbe Stunde gesprochen und da mal eine Viertelstunde gesprochen, und ich hatte irgendwann auch gar nicht so krass viel Zeit mehr gehabt und habe gesagt so, ey Leute, ich bin mal in meiner Zone, ich gehe mal noch eine Runde.
Also ja, ich organisiere ein Meet and Greet für dich. Also dann machen wir am Freitag oder am Abend vor, machen wir so einen Tisch, da können alle kommen und dann ihre Sachen vortragen. Und dann kannst du dir die Scheuklappen aufsetzen und alle Karten durchwühlen.
Da habe ich Bock drauf. Also wie gesagt, wenn das irgendwie machbar ist, da so einen kleinen Stammtischrunde zu machen oder so einen Tag vorher.
Ja, das kriegt man doch hin. Das
kriegt man doch hin. Ich glaube, ansonsten habe ich, glaube ich, haben wir gut durchgezogen und gut gebabbelt. Ja. Dann gibt es noch eine Sache, und zwar das Hobby, die Playlist. Du musst auch einen Song aussuchen. Ich werde auch einen aussuchen. Ich habe mir drei aufgeschrieben. Ich bin mir immer noch unsicher. Deswegen gebe ich dir mal das erste Wort. Du darfst reinschmeißen.
Ja, es muss ja thematisch passen. Und deswegen He Got Game von Public Enemy. Weil okay, verbindet ja dann einiges. Ich hoffe, du kennst es. Ja,
ja.
Wenn nicht, lösche ich die Datei. ist ja von dem Film He Got Game mit Ray Allen und Denzel Washington meiner Meinung nach auch mit eigentlich der beste Basketballfilm. Richtig cool. Und natürlich Public Enemy als Kind der 90er. Also wer es nicht kennt, also kürzlich war ich ganz schockiert in einem Break. Da wurde eine Public Enemy-Karte gezogen.
Ich, und die wussten nicht, wer es war.
Ausgerastet, und die haben dann gesagt, was ist das für eine Boyband? Also da, ja, war schwierig, aber mein Gott, deswegen, also da muss man durch. Aber dafür habe ich sie im Nachgang sehr günstig bekommen, die Public Enemy-Karte.
Ah ja, dann hat es ja gepasst. Okay, ja, was ist das für eine Boyband? Okay, wild.
Also He Got Game, so, und jetzt bitte, jetzt lass mal hören.
Ich muss sagen, da beim letzten Mal schon keiner mit Bon Jovi gerechnet hat, mit meinem Living on a Prayer, ja, bin ich einfach mal in den amerikanischen Hip-Hop, Black Hip-Hop gegangen, und mein Song ist Ain't That Just the Way von Latricia McNeil.
Okay.
Wenn, jetzt wird es wahrscheinlich niemand was sagen, aber sobald...
Doch, ich kenn's, aber das ist doch sehr melodisch, oder?
Ja, ist ein sehr cooler Track, deswegen, also... Ja. Ain't That Just The Way That Life Goes Down, Down, Down.
Ja, kenne ich, ja.
Deswegen ist ein guter Track, der ist mir heute auch spontan eingefallen, und die spontanen Dinge sind meistens die besten Dinge im Leben. Genauso spontan war es ja auch, wie gesagt, zwischen uns beiden.
Ja.
Daher würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ich werde dir das letzte Wort geben als mein Gast, und vielen Dank schon mal vorab, dass du dich bereit erklärt hast, dabei zu sein, dass du, ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, aber dass du dir die Zeit genommen hast, dass du am Start warst. Danke dafür auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir sind bei den lockeren 90 Minuten jetzt. Also haben wir ein gutes Fußballspiel gemacht. Ja, also wer jetzt noch dran ist, herzlichen Glückwunsch. Nein, also ich habe zu danken. Also ich bin ja ein ganz unbeschriebenes Blatt in der Szene, deswegen jetzt von einer Szenengröße hier nominiert zu werden. Ich konnte mein Glück gar nicht glauben, oder deswegen da erstmal vielen Dank dafür, und dann natürlich an die beiden Jungs. Also ich bin ja auch jetzt Stammhörer, hat mir da, ich habe ja auch schon ein paar Mal zitiert, glaubhafterweise. Deswegen da echt dankbar, hier mit dabei sein zu dürfen und so ein bisschen Geschichten aus der Steinzeit erzählen zu dürfen, ist für ältere Leute wie uns ja immer gut, weil wir uns den Jüngeren mitteilen dürfen. Freuen wir uns immer. Muss ich nicht an meiner Bushaltestelle stehen und die Leute da zu quatschen.
Das hast du auf jeden Fall gut gemacht. Also ich glaube, konntest überzeugen. Also ich glaube, das könnte man bestimmt auch nochmal machen auf eine neue Runde. Außer das hier wären zwei Teile. Das werden wir sehen. Aber dann bedanke ich mich nochmal bei dir und auch beim Dennis und bei Markus, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mal eine Folge für mich zu machen, beziehungsweise ich eine für euch machen durfte. Und somit würde ich sagen, adios, bis zum nächsten Mal.
Peace. Ciao.